herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des Podcastes Doppelbrett mit der bezaubernden Aquawoman Sandra und ihrem kleinen Sidekick Micha. Hallo Sandra.
Hallo Micha.
Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Und wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch. Wir tauchen heute ab in die tiefsten Untiefen des Ozeans und beschäftigen uns mit einem ganz, ganz tollen Spiel namens
Underwater Cities.
Underwater Cities.
Ja. Genau.
Wer das noch nicht kennt, ein Spiel aus dem Jahr 2018 und es geht um die Erschließung des Meeresgrundes als Alternative zur überbevölkerten Erde. Wir sind sozusagen Projektleiter und müssen Unterwasserstädte bauen, die dann mit Tunneln verbinden und für Wasser und Nahrungsmittel sorgen. Brandaktuelles Thema. Sandra, ich glaube, ich bin heute dran mit der Regelerklärung. Kann das sein?
Du bist heute dran mit der Regelerklärung, genau. Dann schieß mal los.
Ja, ich habe mir die Regel hingelegt. Ich lese die mal vor. Also auf Seite 1. Also Underwater Cities ist ein kartenbasiertes Spiel und gespielt wird über insgesamt 10 Runden. Pro Runde haben wir jeder 3 Züge, in denen wir jeweils eine Karte ausspielen. Und jeder Spieler hat zusätzlich 3 Aktionsplättchen und auch von denen spielen wir in jedem Zug 1 aus. Es gibt also einen großen Hauptspielplan und auf den Rändern gibt es verschiedene passende Aktionsslots. Wir spielen also pro Zug ein Aktionsplättchen auf einen dieser Aktionsplätze am Rand aus und immer noch eine Karte dazu auch. Sowohl der Aktionsplatz als auch diese Karte haben dann einen gewissen Effekt. Der Clou aber an der Sache ist, dass die Aktionsplätze und auch die Karten jeweils 3 unterschiedliche Farben haben können. Grün, Rot und Gelb. Spiele ich eine farblich passende Karte zu dem gewählten Aktionsplatz, dann kann ich den Karteneffekt zusätzlich zum Effekt des Aktionsplatzes ausführen. Passt die Karte aber farblich nicht, dann darf ich nur den Effekt des Aktionsplatzes ausführen und die Karte wird wirkungslos abgelegt. Wichtig an der Stelle ist, ich muss jede Runde eine Aktion durchführen und auch jede Runde eine Karte ausspielen. Das ist so ziemlich meiner Meinung nach der tragende Hauptmechanismus. Und durch diese Effekte kann ich dann Einfluss auf die Unterwasserwelt nehmen. Wir können zum Beispiel dann unsere Spielertableaus weiterentwickeln und hier zum Beispiel Unterwasserkuppelstädte bauen. Dann kann ich die, wie gesagt, mit Röhren untereinander verbinden. Und ich kann auch ganz kleine, schöne Zusatzanlagen an die Städte ranbasteln. Denn die Städte sind natürlich auch belebt und die brauchen Essen und Wasser. Und dann können wir eben da Tankanlagen dran basteln. Wir können Wasserentsalzungsanlagen bauen und Forschungslabore und. Diese liefern dann die dringend benötigten Nachschub an Ressourcen. Da gibt es dann auch einige. Es gibt dann, wie fast in jedem Spiel an den Ressourcen, gibt es halt den schnöden Mammon, Geld. Geld braucht man dann für Städte zu bauen, Tunnel und Entsalzungsanlagen, pipapo. Tank ist halt wichtig, um neue Tankfarmen zu bauen und diese liefern auch den wichtigen Tank für die Ernährung. Da gibt es noch Stahlplastik, das brauche ich halt auch für den Bau von Strukturen und Wissenheit. Ne? Wissenheit brauchen wir, um diese Zusatzanlagen aufzuwerten, damit die noch mehr Ressourcen und noch mehr Siegpunkte bringen. So, diese 10 Runden, die sind aufgeteilt in 3 Ähren. Nicht die Kornähren, sondern die 3 Ähren. Und jede Ära hat ihr eigenes Set an Karten, von denen wir am Ende des Zuges immer eine nachziehen. Und zusätzlich gibt es am Ende jeder Ära immer eine Produktionsphase, in der dann diese ganzen gebastelten Anlagen dann eben diese besagten Ressourcen und Siegpunkte produzieren. Aber die Städte unter Wasser müssen eben auch ernährt werden und das passiert ebenfalls in jeder Produktionsphase. Und da muss man dann einen Tank für jede Stadt abgeben. Das ist jetzt grob, worum es geht. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge an Zusatzmechanismen und Aufpimpungen quasi. Es gibt halt Spezialkarten, die mir Siegpunkte bringen. Es gibt nicht nur eine Kartenart, da gibt es verschiedene. Zum Beispiel, es gibt Karten mit einem Soforteffekt, andere werden erst in der Produktionsphase wirksam und pipapo. Ne? Jedem Terraforming Mars-Kenner dürfte das dann sehr bekannt vorkommen. Und das war es eigentlich erstmal so grob zur Regelerklärung. Was meinst du, Sandra?
Ich würde sagen, alles Wichtige ist erstmal drin. Vielleicht noch ganz allgemein, es ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. Spieldauer ist angegeben 40 Minuten pro Person. Ich glaube, die braucht man auch auf jeden Fall.
Mindestens.
Ist von Vladimir Suchi das Spiel.
Ah, ich finde es schön, dass du das zuerst versuchst auszusprechen.
Du darfst jetzt dafür den Verlag aussprechen. Der ist ja einfach.
Czech Board Games.
Nee, Delicious Games.
Echt?
Ja.
Ach krass.
Und anscheinend auch in der deutschen Ausgabe von Delicious Games rausgekommen. Ich habe zumindest jetzt den Karton vorhin 3-mal hin und her gewendet und nichts anderes gefunden.
Du hast wie immer recht. Ich war bei Podmorska Mesta.
Falsches Spiel.
Nee, das ist das richtige Spiel, aber das ist der alternative Name. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Allerdings, ich habe einen Kollegen auf der Arbeit, den wollte ich eigentlich fragen, wie man das ausspricht. Das Wladimir Suchi oder, aber, das hätte mich mal interessiert. Den frage ich morgen dann. Muss ich dann nachreichen in der nächsten Episode.
Kannst du uns dann noch nachsprechen?
Sehr gerne. Wir werden dann eine Sprachausgabe hiervon machen. Oder wir schneiden das rein.
Oder so.
Aber der Autor hat einige Spiele bereits rausgebracht, die ich aber bis auf eins kenne ich die überhaupt gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Welche Spiele hat er rausgebracht?
Ach, das Einzige, was ich von ihm kenne, das ist Pulsar 2849. Das hat er 2017 rausgebracht. Das habe ich einmal gespielt bisher. Ich fand's mäßig. Also mich hat es jetzt nicht wirklich abgeholt. Die Spiele, die er gemacht hat, ist hier Last Will und da gibt es noch Klondike 1896 und der habe ich, oder Monster Baby Rescue, nie gespielt. Mhm. Kann ich nichts zu sagen.
Nee, ich kann leider auch zu Pulsar gar nichts sagen, habe das auch nie gespielt.
Ist bei mir unter dem Radar. Ich kenne jemanden, der es gerne mag, aber ist bei mir so eine Siegpunkt-Salat irgendwie gewesen, habe ich nicht so gerne gemocht. Underwater Cities ist ja tatsächlicherweise auch in der Top 100 auf Boardgame Geek und zwar zum Zeitpunkt hier der Aufnahme auf Platz 88 und hat eine durchschnittliche Wertung von 8,1, glaube ich, auf der Richterskala. Ja, 8,1 auf der Richterskala, habe ich gerade nochmal gecheckt. Und ein Schwierigkeitsgrad von 3,57 von 5. Das fand ich ein bisschen zu hoch angesetzt, fand ich. Oder?
Zu hoch?
Ja, ich überlege jetzt. Ich hätte mir 3 gegeben.
Nee. Hatte nicht Grand Austria Hotel auch eine 3,5?
Ja, da haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Ja. Das fand ich auch sehr hoch eingeschätzt irgendwie. Ne?
Und im Vergleich dazu würde ich das jetzt schon höher einschätzen. Also ja. Dann hätte ich jetzt gesagt, dass es hier gerechtfertigter ist, wenn ich mir das so überlege. Ich finde es schon komplex. Also nicht kompliziert, aber komplex.
Ja, das stimmt. Da hast du eigentlich recht. Ja, gut. Ich habe eine 3,5, kann ich mich auch anfreunden, aber eine 4 würde ich ihm jetzt nicht geben, weil viele haben da mit einer 4 gestimmt. Irgendwie, das ist, fand ich jetzt so krass, fand ich es halt nicht. Gut, nee. Was hat dir denn gefallen?
Lass mich mal überlegen. Nee, gefallen hat mir die, die Art des Worker Placements sozusagen. Also, dass ich die Aktionen halt verknüpfe mit den Karten, dass ich schauen muss, je nachdem nehme ich eine gleichfarbige Karte zu dem Aktionsplatz, den ich jetzt belegen möchte, oder habe ich keine passende Karte und möchte aber dringend diesen Aktionsplatz benutzen und verzichte dann halt auf den Kartenbonus, den ich eventuell noch bekommen kann. Mhm. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen. So diese Kombi und so überlegen. Ja, auch mit der Produktionsphase, mit den drei Ähren, dass man immer schauen muss, dass man eben auch zur Produktionsphase hin irgendwas baut, um dann eben wieder auch Rohstoffe im Endeffekt zu erhalten. Das finde ich ist schön gemacht.
Sag mal, kennst du noch ein anderes Spiel, in dem dieser Mechanismus vorkommt, dass man eine Karte mit einem Aktion irgendwie kombinieren muss? Also ich wüsste keins auf Anhieb. Mir ist auch keins eingefallen beim Nachdenken drüber.
Nee, mir auch nicht.
Na, ich muss das nochmal nachschauen, ob das wirklich so ein neuartiger Unique-Mechanismus ist oder ob der irgendwo mal schon mal gab. Weil nur als kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel auch bei Echoes First Continent gedacht, dass dieser Bingo-Mechanismus, dachte ich, dass das auch was relativ Neuwertiges ist. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass der bei Augustus schon tatsächlicherweise schon vorkam und da auch nur rauskopiert wurde. Ne? Also, aber hierbei ist mir so, auch mit den Leuten, denen ich gesprochen hatte, da kannte das keiner bisher, diese Art von Mechanismus. Ist eigentlich ganz schön. Ne?
Also ich kann mich auch nicht erinnern, aber gut. Es gibt so viele Spiele, die ich noch nie gespielt habe, deswegen würde ich da jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer legen wollen.
Da sind wieder unsere Zuhörer gefragt, unsere 4 oder mittlerweile 2 oder wie auch immer. Vielleicht könnt ihr uns aushelfen und uns erklären, ob es diesen Mechanismus schon mal irgendwo gegeben hat. Wir würden uns jedenfalls freuen.
Genau.
Ja. Ja, ich finde, was ich sehr, sehr schön finde, ist die Interaktion. Ich bin ja so ein Interaktionstyp und je interaktiver ein Spiel ist, desto besser finde ich es. Es gibt ja immer so eine Überlegung halt, dass Eurogames quasi immer so ein bisschen solitär sind, weil die Interaktion so ein bisschen Feind von Eurogames sind, aber hierbei finde ich das zum Beispiel sehr, sehr schön umgesetzt. Es gibt ja zwar nicht viel Interaktion, aber eben dieses Belegen von den Aktionsplätzen, die man sich gegenseitig wegnehmen kann, weil das hatte ich in der Spielerklärung auch noch nicht, in der Regelerklärung nicht gesagt, einmal belegte Aktionsplätze, die wohl ein Aktionsplättchen draufgelegt wurde, stehen dann den anderen Spielern nicht mehr zur Verfügung. Ja, also beziehungsweise einem selber auch nicht mehr. Ne? Und das heißt, je weiter die Runde voranschreitet, desto weniger Plätze sind frei. Da muss man sich dann schon schön überlegen am Anfang, was einem am wichtigsten ist und wo ich dann mein Plättchen halt zuerst drauflege. Ne? Und es kam halt wirklich schon öfter vor, also eigentlich in jeder Partie, dass einem jemand das Feld wegschnappt, was man gerade belegen wollte. Und das finde ich eine schöne Art von Interaktion, weil man macht halt nichts kaputt beim Gegner, sondern man klaut ihm quasi nur Aktionsmöglichkeiten oder sowas, ne?
Ja, wobei ich gefühlt irgendwie das Spiel trotzdem als sehr solitär empfinde, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es daran, dass ich es öfter zu zweit gespielt habe, wo man dem anderen jetzt nicht ganz so oft ganz so viel wegnimmt. Zu dritt finde ich es interaktiver, aber im Endeffekt hatte ich jetzt gerade in meiner letzten Partie zu dritt das Gefühl, dass doch jeder einfach so ein bisschen solitär vor sich hin puzzelt.
Ja. Ja. Wir können uns nicht ständig widersprechen, Sandra, in dem Podcast. Das ist nicht gut, ne? Das ist schon klar.
Stell dir vor, wir wären immer einer Meinung. Dann könnten wir nach 10 Minuten aufhören. Dann
sprechen wir die Sätze einfach gemeinsam alle mal aus und singen am Ende. Wie in der Disney-Produktion.
Nee, ich habe viele Talente, aber Sing gehört definitiv nicht dazu.
Was noch zu beweisen wäre.
Nee.
Nein, gut, das stimmt schon. Also mir reicht diese Interaktion vollkommen aus. Ne, dieses Blockieren da, das ist tatsächlich für mich schon ein Anreiz gewesen zu sagen, die Interaktion ist für mich komplett ausreichend. Ja. Was sagst du denn zu, ich habe jetzt in einigen Sachen Foren gelesen auch, dass es eine übermächtige Tang-Strategie gibt. Hast du die schon mal richtig ausgereizt und hast das Gefühl, wenn man auf Tang spielt, dass man damit wirklich immer gewinnen kann?
Also ich habe noch nie gewonnen, obwohl ich bestimmt 2/3 meiner Partien auf Tank gespielt habe. Ich habe interessanterweise in meiner letzten Partie gedacht, jetzt spiele ich mal bewusst nicht auf Tank, sondern auf was anderes. Und dann hatte ich aber im Prinzip nur Karten, die mich dazu gebracht haben, auch wieder auf Tank zu spielen. Also weil ich sagen muss, dass die Freundin, die die Partie dann gewonnen hat, die hat nicht auf Tank gesetzt, überhaupt nicht. Mhm. Also zumindest da wurde es widerlegt. Aber die hatte auch ein unheimliches Glück beim Kartenziehen, muss man dazu sagen. Die hatte eine richtige Geldmaschine.
Mhm. Durch Tunnel, oder?
Nee, die hatte eine Karte, bei der sie immer, wenn sie eine Karte ausgespielt hat, die farblich nicht gepasst hat zum Aktionsplatz, ein Geld kriegt. Dann hatte sie noch eine Karte, wo sie immer, wenn irgendwas war, ein Geld gekriegt hat. Und dann hatte sie noch eine Unendlichkeitskarte, dass immer, wenn eine Unendlichkeitskarte zum Tragen kommt, sie ein Geld kriegt. Und die hat dann immer mit einer Aktion 3 Geld abkassiert. Das war dann echt nicht aufzuhalten. Also so extrem habe ich das aber auch noch nie vorher erlebt.
Hm. Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass man, dass es die Tankstrategie, dass das so krass halt ins Gewicht fällt. Vielleicht ist das noch viel Platz, das auszureizen irgendwie und das zu verfeinern, aber ich finde halt eben eine große Stärke von Underwater Cities ist, dass man viele verschiedene Sachen machen kann. Und die Karten einen auch nicht in eine bestimmte Richtung lenken. Bei mir drängt sich immer so ein bisschen der Vergleich mit Terraforming Mars auf, obwohl das eigentlich sehr, sehr verschiedene Spiele sind. Ne? Hier ist ein Worker-Placement-Mechanismus, den gibt es bei Terraforming Mars überhaupt nicht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das immer so ganz gerne vergleichen damit. Mit Terraforming Mars fühle ich mich oft halt eben auch so gespielt, weil meine Karten mich so ein bisschen in so eine Richtung drücken. Viele Jupiter-Karten, pipapo. Und hierbei habe ich halt so richtig schön viele Entfaltungsmöglichkeiten, in alle Richtungen mal was auszuprobieren und alles möglich an Extremen auch auszuprobieren, in welche Richtung ich gehe. Und da bin ich, glaube ich, auch immer noch überhaupt noch gar nicht am Ende angekommen. Also das reizt mich aber immer noch weiter, was auszuprobieren. Das finde ich eine große Stärke von Underwater Cities.
Ja, da geht es mir ähnlich. Und ich hatte aber auch immer bis jetzt das Gefühl, dass man auch schon die anderen Gebäude nicht vernachlässigen darf, um voranzukommen. Also nur Tang, klar, Siegpunkte und Tang, aber den Rest, hätte ich jetzt gesagt, darf man auch nicht außer Acht lassen. Sonst wird es auch schwierig zu gewinnen. Also ich habe, glaube ich, in einer Partie die Entsalzungsanlagen irgendwie komplett ignoriert. Das war mein Untergang.
Ja, ein bisschen brauchst du auf jeden Fall. Ne? Das ist allein schon dadurch ein bisschen Geld vielleicht auch zu bekommen oder irgendwas anderes oder Forschung, um ein bisschen was aufzuwerten, zumindest so einmal pro Runde, ist wahrscheinlich schon ganz gut. Ne? Aber eben, wie gesagt, ich finde auch die Karten recht allgemein. Also die Karten geben einem zum Beispiel bestimmte Ressourcen, aber die sind so allgemein gehalten, dass man trotzdem viel variieren kann da drin. Ne? Also das mache ich ganz gerne.
Stimme ich dir jetzt zwar zu, aber auch nur bedingt. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass je nachdem, welche Karten man zieht, man doch auch in eine bestimmte Richtung gespielt wird.
Nein.
Doch.
Ja, toll.
Mir geht's so, aber vielleicht kann ich einfach meine Karten auch nicht so gut lesen wie du. Das mag ja auch sein. Oder lass mich dann zu leicht in eine Ecke treiben.
Hm. Aber es ist interessant, wie das so unterschiedliche Eindrücke, wenn man da hat. Das finde ich schön.
Ich habe es allerdings jetzt auch noch nicht wirklich so oft gespielt. Den Vergleich mit Terraforming.
Ich habe
es auch noch nicht gespielt. Lügner. Den Vergleich mit Terraforming Mars, den höre ich irgendwie öfter, aber Ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die zwei Spiele miteinander zu vergleichen.
Das ist krass, ne?
Lösen bei mir irgendwie also so ein völlig unterschiedliches Spielgefühl aus, muss ich sagen.
Sind sie auch. Also ich meine, überleg mal, die haben, es gibt hier eine festgelegte Anzahl an Runden und das sind so viele unterschiedliche Dinge, die sind, aber ich, das drängt sich bei mir immer irgendwie auf. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber wenn man so genau drüber nachdenkt, ist der Vergleich einfach total, total Blödsinn irgendwie. Naja, ja. Vielleicht durch unsere letzte Sendung quasi oder irgendwas. Ist ja auch wurscht.
Ja, du bist ja auch nicht der Einzige. Also ich habe das echt ziemlich oft gelesen und gehört und war dann echt gespannt und habe mir das Spiel auch deswegen im Endeffekt gekauft, weil mir Terraforming Mars ja so gut gefällt. Aber den, ja, die Schnittmenge sozusagen, die konnte ich für mich jetzt nicht unbedingt finden.
Ja, okay. Was mir noch positiv aufgefallen ist, das Spiel hat einen Wohlfühlfaktor, finde ich. Man ist, man kann sich nicht so leicht in die Ecke drängen lassen, man kann eigentlich immer irgendwas machen. Selbst wenn jetzt mal die Aktionsfelder, die man benutzen will, blockiert sind, du kriegst halt immer irgendwas auf die Karte gebaut oder kannst dann irgendwas anderes machen, nimmst halt ein paar andere Ressourcen oder spielst eine andere Karte noch dazu aus. Du bist halt nie irgendwie, dass du denkst, Mist, ich bin jetzt hier völlig hoffnungslos verloren, ich kann überhaupt gar nichts Vernünftiges mehr machen. Und du kannst halt immer irgendwas machen, ne?
Also ich habe jetzt gelacht, weil hier auf meinem Zettel tatsächlich anstrengendes Spiel steht.
Ehrlich?
Mhm.
Ja, also klar, aber ich meine, aber du hast schon recht, das ist schon anstrengend. Du musst halt eben viel überlegen, welche Karten du kombinierst und was du in dieser Runde machen willst. Aber ich fand es jetzt halt nie schlimm, wenn da mal wirklich halt ein Platz weggenommen wurde. Dann machst du halt irgendwas anderes und du kriegst halt immer irgendwie noch einen Stein aufs Brett.
Das schon, aber ich sag mal, wenn dann so die Strategie verbaut wird, dann muss man schon überlegen, welche Reihenfolge mache ich es denn jetzt, damit ich vielleicht doch noch dahin komme, wie ich hin will. Wohlfühlfaktor, ja, kommt immer drauf an, von welcher Warte man das sieht. Also ich fühle mich wohl, wenn ich das Spiel spiele, aber im Spiel ist es schon noch anstrengend.
Ich fühle mich immer dann wohl, wenn meine Hand, also der Mauszeiger, wenn wir das auf TTS spielen, über dem Flip the Table Button ist. Dann ja. Denke ich immer, im Zweifelsfall, ne, machst du einfach diese Aktion.
Da fühle ich mich immer ganz unwohl, wenn ich deine Hand auf diesem Button sehe.
Also ist es für mich ein Wohlfühlspiel, für dich so ein Unbehagen. Sehr schön.
Aber vielleicht liegt es auch am Mitspieler, das kann natürlich auch sein.
Das wage ich zu bezweifeln.
Nein, ich auch.
Ich finde außerdem auch ziemlich gut, dass im Prinzip, also ich mag das, wenn auf so einem Spielfeld was entsteht. Ne, diese kleinen Kuppeln, die man auf seinem Spielertableau aufbauen kann, diese kleinen Tunnel, die man dazulegen kann. Bisschen frickelig mit den stapelbaren Tangfarmen oder so, aber im Prinzip sieht das eigentlich auch ganz nett aus, ne, weil die Gestaltung ist nämlich auch ganz cool gemacht. Das passt schon thematisch, finde ich gut.
Ja, wobei ich jetzt, um jetzt doch auch mal den Vergleich mit Terraforming Mars zu bemühen, ich das Spiel jetzt nicht unbedingt thematisch finde. Also.
What? Krass, okay. Ja.
Also bei Terraforming Mars, da konnte ich mir wirklich vorstellen, wir besiedeln den Mars. Aber ich habe mich jetzt nie unter Wasser gefühlt bei diesem Spiel. Und in meiner letzten Runde hat auch eine konsequent 2 Stunden lang Straßen gebaut. Also die war auch nicht unter Wasser. Die hat einfach irgendwo eine Stadt gebaut. Und so geht es mir eigentlich auch. Also das hätte jetzt auch irgendwo in der Wüste sein können. Hast du da ein Gefühl, du bist unter Wasser?
Bei Terraform Mars kann es auch der Jupiter sein.
Klar, ja, aber es ist zumindest ein Planet.
Ich hatte meine Taucherbrille auf. Ich habe meine Taucherbrille aufgesetzt. Hab so ein bisschen Wasser in die Taucherbrille reingemacht. Das war toll. Das ist ja echt krass. Also ich habe das irgendwie, das ist vielleicht auch so ein Ding, wir hatten das ja letztes Mal schon, Weltraum und so ist halt auch nicht mein Thema. Aber unter Wasser, das mag ich total gerne. Und deswegen konnte ich mich, ich glaube so, ob thematisch einen was abholt, das liegt immer auch so ein bisschen daran, ob einem das Thema an sich interessiert und einem liegt.
Das mag sein. Also ich habe auch schon, wie heißt dieses kleine Spiel, Tiefseetaucher?
Mhm.
Da haben sie alle um mich rum Atemnot gekriegt beim Spielen und ich dachte, also ja, mag sein, dass das vielleicht nicht so unbedingt mein Wasser ist und mein Thema ist unter dem Wasser so rum.
Na gut, also ich finde, das Thema passt absolut zur heutigen Zeit, finde ich dafür aber. Ne? Also ich meine, so die Besiedlung anderer Lebensräume, das ist ja immer wieder auch ein Thema. Ne? Und es ist ja auch immer wieder in Brettspielen halt aufgegriffen worden. Und was ich halt thematisch halt immer noch gut finde, ist, dass man eben sich auch so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie ich muss die Städte ernähren unter Wasser. Ne? Wie mache ich das? Alternative Nahrungsquellen, das Tang im Prinzip und ich muss Wasserentsalzungsanlagen bauen. Das finde ich, schon ganz gut reingearbeitet worden. Was ich thematisch, also das ist von mir ein kleiner Kritikpunkt nur, ich finde, man hätte die Thematik aber auch noch ein bisschen besser rausarbeiten können. Zum Beispiel, es gibt ja normale Städte und symbiotische Städte. Mhm. Die symbiotischen Städte bringen einfach mehr Siegpunkte. Ich hätte mir zum Beispiel aber gewünscht, dass man zum Beispiel symbiotische Städte, dass man die nicht ernähren muss am Ende der Produktionsphase zum Beispiel, weil die sich halt wunderbar ins Ökosystem eingliedern und sich selbst versorgen können. Da gibt es ja auch diese, in der kleinen Erweiterung oder sowas, auch diese grüne Stadt, die hat dann diesen Effekt, aber ne, das, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber das für dich ja eh völlig unthematisch ist, kann ich den Punkt ja auch überspringen. Toll.
Ja, aber es macht für mich jetzt das Spiel nicht schlechter. Also es ist nur, wie gesagt, es hätte für mich jetzt auch Wüste oder Arktis oder irgendwas sein können. Hätte für mich, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Was mir wirklich nicht gefallen hat, sind diese Aktionsplättchen. Ich finde das ganze Spiel ja schon liebevoll gestaltet eigentlich. Also die Playerboards, ob jetzt das Thema bei mir rüberkommt oder nicht, sind schon schön gemacht. Der Spielplan ist eigentlich auch schön. Aber diese Aktionsplättchen, diese drei, die da jeder hat, die finde ich, passen irgendwie überhaupt nicht. Also die haben mir gar nicht gefallen.
Ich weiß nicht, was
die darstellen sollen. U-Boote wahrscheinlich in der Mitte, aber... Also da bin ich wirklich froh, dass wir uns diese U-Boote gekauft haben. Die bringen so ein bisschen große, Thema.
Russische Atom-U-Boote. Ja, das kann man machen. Man kann es zum Pimpen bietet das Spiel viele Möglichkeiten, ne?
Das stimmt. Wobei, also wie gesagt, alles andere bräuchte ich jetzt gar nicht. Aber die fand ich jetzt schon schön.
Ja, doch, das macht schon was her, das stimmt. Das ist wahr. Ich habe noch mir noch was aufgeschrieben zum Glücksfaktor. Weil das so in meinen Partien absolut manchmal bemängelt wurde. Da hat schon mal in einer oder anderen Partie jemand gesagt, oh, ich ziehe immer nur Karten der gleichen Farbe, die kann ich nicht gut kombinieren. Ne? Ich fand, das war bisher selten so, aber ab und zu gab es halt mal so eine Partie. Was sagst du dazu? Also hast du das so als sehr glücksabhängig empfunden oder?
Teils, teils. Also ich hatte, wie gesagt, die letzte Partie, als die eine Mitspielerin eben so richtig Glück hatte mit ihrer Geldmaschine, ich selber zum Teil wirklich auch nur grüne Karten gezogen hatte. Aber ich glaube, das gleicht sich, habe ich so das Gefühl, eigentlich im Laufe einer Partie normalerweise aus. Mhm. Also so extrem glückslastig hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich es empfinde. Ich meine, ein bisschen glückslastig sind ja alle Spiele mit Karten. Also.
Ja.
Und du?
Ja, ich muss sagen, dass ich eben, es gibt klar, Kartenglück beim Ziehen muss man haben oder nicht, aber ich finde eben die Karten, es gibt jetzt nicht so die Überkarten, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Karte sieht, super, die kann ich immer verwenden, sondern man muss halt verschiedene Karten halt gut kombinieren. Wenn man die natürlich auch passend zieht, ist es schön, aber ich finde, es sind auch generell, man kann gut Karten ziehen, man kann also gut auch Karten austauschen, so einen regen Durchsatz haben, ne? Und dann, wenn man die Karte nicht braucht, dann zieht man zwei neue und tauscht dann welche aus oder so. Von daher fand ich das auch, wie du, halt eben den Glücksfaktor jetzt nicht so prägnant in dem Spiel.
Ja, ich meine, es gibt ja auch wirklich genug Aktionsfelder, bei denen man ein oder zwei Karten bekommt, sodass man da auch mal gezielt drauf gehen kann, genau.
Das stimmt, wenn man wirklich nur Rotze auf der Hand hat, dann kann man da wirklich so ein bisschen was austauschen, ne? Und man hat ja immer nur drei Karten auf der Hand und da, wie gesagt, wenn man zwei ziehen kann, kannst du die schnell austauschen, das ist kein Problem.
Schön finde ich auch, ich weiß gar nicht, ob du das in deiner Erklärung am Anfang schon gesagt hast, dass eben die Aktionsfelder und Karten so bestimmte Stärken haben, dass also die grünen Karten recht stark sind, aber dafür die grünen Felder weniger stark. Bei den gelben genau andersrum und die roten so, beides so in der Mitte sind. Also, dass man dann auch schon im Prinzip, egal ob man grün, rot oder gelb nimmt, wenn man beides legt, so eine Ausgewogenheit dann auch hat.
Hast du das so empfunden auch?
Mhm, doch. Also gerade bei den grünen Karten fällt es mir immer so extrem auf, dass da die Aktionen doch recht gut sind, aber so, ja klar, zwei Schritte auf der Leiste, Startspielerleiste sozusagen vorgehen, ja, ist auch schön, aber jetzt nicht vielleicht so die starke Aktion wie ich werte irgendwelche Labore auf oder ich baue eine Stadt oder ich bekomme drei Rohstoffe. Ich finde schon, da gibt es einen Unterschied.
Ah ja, okay. Ist mir jetzt also noch nie so wirklich bewusst gewesen, aber jetzt, wo du das sagst, das steht ja in der Regel auch drin. Ne? Naja. Gibt es da noch was Negatives zu sagen oder hast du noch was Positives oder was Positives, was ich als negativ empfinde wie oder nur umgekehrt?
Nee, also ich... Klingt jetzt vielleicht negativer, als ich das Spiel empfinde. Mir gefällt es schon ganz gut. Ist jetzt bei mir im Vergleich zu Terraforming Mars klar hinten dran. Aber ich spiele es wirklich immer gerne. Und ich glaube schon auch, dass ich noch einiges optimieren kann bei dem Spiel.
Ich habe noch ein großes Manko. Und das ist für mich die Spieldauer. Das ist also zu zweit ist es super spielbar. Zu dritt wird es für mich schon haarig. Und zu viert ist es, kann ich es überhaupt nicht empfehlen. Ne? Das ist... also man kann seine Züge nur grob im Voraus planen. Man kann ja nicht sicher sein, dass man eben der entsprechende, dass die entsprechenden Aktionsplätze noch frei sind, wenn man wieder dran ist. Und von daher fangen viele Leute dann erst dann ihren Zug an zu planen, wenn sie halt in dem Moment wieder dran sind. Mhm. Und dann fängt diese Kombiniererei dran. Aber also ich sag, zu dritt spielst du ja fast 3 Stunden da dran irgendwie, ne? Also diese 40 Minuten pro Spieler halte ich für nicht einhaltbar. Und das ist halt eben nicht so was, was man abends mal eben so nebenbei runterspielen kann, sondern da musst du halt wirklich, musst dich auch noch konzentrieren dabei und du brauchst halt echt lang und es zieht sich am Ende, finde ich auch so ein bisschen.
Also wir haben es letzt zu dritt gespielt und es hat dann auch über 3 Stunden gedauert, aber für die anderen beiden war das die Esspartie. Aber es hat sich für uns alle nicht so lang angefühlt. Also ich hätte locker gedacht, dass wir 1 Stunde früher dran sind. Das fand ich dann doch überraschend positiv und ich habe dann auch nochmal gefragt, den anderen beiden ging es genauso. Also gezogen hat sich's bei uns nicht. War dann doch eher spannend, aber ich glaube, das ist schon der Grund, warum ich es auch so als solitär empfinde, weil man eben seine Züge dann erst plant, wenn alle durch sind und dann sitze ich da und überlege und dann ist das die gefühlte Interaktion bei mir, glaube ich, einfach weniger. Hast du es schon mal solo gespielt?
Ich habe es tatsächlicherweise schon mal solo gespielt und fand das auch ganz gut. Also das kann man gut solo spielen.
Ja, ich habe es einmal solo gespielt, um mir sozusagen das Spiel zu erarbeiten. Das war auch nicht schlecht, weil man ja im Endeffekt nach den gleichen Regeln spielt.
Ja. Also ich hatte schon überlegt, ob man das Spiel vielleicht einfach auf 7 Aktionsrunden verkürzen kann. Oder dass man nur 2 Wertungsphasen einbaut irgendwie. Also ich, keine Ahnung, ne? Ob man die dann irgendwie nach 2 Runden schon eine Produktionsphase macht oder sowas irgendwie, um das ein bisschen abzukürzen, weil, wie gesagt, am Ende zieht es sich für mich dann doch irgendwie extrem. Weiß nicht. Also das überlasse ich Spieldesignern.
Ja, ich glaube aber, ich kann mir schon vorstellen, dass diese erste Produktionsrunde ist ja nach 4 Runden und dann verkürzt sich ja auf 3, dass diese erste schon bewusst so spät ist, weil du brauchst ja erstmal Zeit, um dir auch Städte und Gebäude und Tunnels aufzubauen. Also weil du kriegst ja nur Punkte, wenn alles irgendwie vernetzt ist und ich glaube nach 2 Runden würdest du fast nichts bekommen.
Es gibt ja so Spiele, wo man die vorbei sind, wenn man denkt, Mist, jetzt habe ich mir gerade meine Engine aufgebaut. Ne, wo man denkt, ach, das hätte ich jetzt aber noch weiterspielen können. Jetzt läuft der Laden gerade mal. Und bei diesem Spiel finde ich es halt genau umgekehrt. Das ist echt so wie Kaugummi am Ende irgendwie. Aber naja.
Ja, aber
was
findest
du das Spiel für eine Wertung? Achso,
ich muss jetzt mal noch schnell einhaken, weil in der einen Partie, die wir online zu dritt gespielt haben, da war es ja eigentlich so, dass jeder von uns in der 9. Runde dachte, jetzt habe ich meine Engine und komme da jetzt noch in den letzten 2 Runden super weit nach vorne, ne? Bis uns dann der Server rausgehauen hat.
Natürlich.
Du wieder. Ja. Also wir nicht, aber du. Nee, aber da hatte ich schon so das Gefühl, es baut sich unheimlich Spannung jetzt am Schluss auf, weil jeder nochmal so wusste, jetzt das will ich noch machen und jenes will ich noch machen.
Ja, das stimmt.
Ja, was ich für eine Wertung für das Spiel gebe.
Ja, 8 von 10 Punkten. Komm, sag es.
Ja, also 7 bis 8 würde ich sagen. 7,8, kann man es darauf einigen?
7,8, das ist ja aufgerundet 8.
Und du? 9?
Ich hätte ihm wirklich eine 8 gegeben. 8. Nee, eine 9 ist zu viel. Also, Spieldauer ist für mich ein extrem entscheidender Punkt irgendwo. Und es gibt wenig Spiele, die das so gut verknüpfen an Komplexität, sehr komplex zu sein und aber dafür eine geringe, das heißt nicht geringe, aber eine spielbare Spieldauer zu haben. Von daher ist das eine 8 von mir auf jeden Fall. Ich werde es auch behalten in meiner Sammlung erstmal.
Oh, echt?
Ja.
Das ist ja ein ganz, ganz seltenes Privileg hier.
Tatsächlicherweise. Bisher 2 von 5 Spielen, ne?
Ja. Also ich behalte es auch. Allein schon, um hier meine Quote aufrechtzuerhalten.
5 von 5 Spielen.
Nein, ich überlege ja auch tatsächlich, mir die Erweiterung zu holen.
Ist die schon draußen?
Die soll im Januar raus, hat es geheißen. Okay. Also auf Englisch ist sie ja schon da. Und da sollen wohl auch noch verbesserte Playerboards mit drin sein. Die schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
Hast du das als störend empfunden, diese Playerboards? Ist bei euch da viel verrutscht oder sowas da?
Nö, eigentlich nicht. Du?
Nö. Vom Prinzip her ist es ja ähnlich wie bei Terraforming Mars. Da haben sich total viele Leute beschwert. Und hierbei ist mir das jetzt nicht so vorgekommen, als ob das von vielen Leuten so stark kritisiert worden wäre. Ne? Weil da jetzt auch viel verrutschen könnte, theoretisch.
Ja, aber ich glaube, da ist es auch nicht so schlimm, wenn so eine Stadt mal einen Zentimeter nach oben rutscht. Ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Bei Terraforming Mars hat mich es auch gestört, muss ich sagen. Weil einmal mit der Hand drangekommen und irgendwie die Ressourcen liegen kreuz und quer.
Ich stelle mir gerade vor, Dortmund verrutscht um ein paar Zentimeter nach oben. Da wäre aber hier was los.
Aber unter Wasser ist so viel Platz, da ist kein Thema.
Das stimmt, unter Wasser.
Mit der nächsten Welle rutscht es wieder zurück, das ist kein Problem.
Ja, das ist schwipp-schwapp quasi. Genau,
okay.
Das war es dann erstmal zum Spiel. Ja, messerscharfe Analyse heute, Sandra. Ich danke dir.
Ich bitte dich.
Ja, wir waren mal richtig konträr. Da gibt es richtig Beef. Das finde ich gut.
Ja finde ich auch gut. Ist auch echt immer interessant.
Ja, da merken die Leute, dass wir uns nicht abgesprochen haben vorher. Wobei und ich das nicht einstudiert haben.
Wobei ich natürlich wusste, dass du ein Loblied auf dieses Spiel singen wirst.
Das kannst du gar nicht wissen. Ich habe euch alle getäuscht vorher. Ja. Okay. Kommen wir zu meinem zweitliebsten Teil.
Nicht zu deinem liebsten Teil?
Nein, zu meinem liebsten Teil. Den Umgang mit Medien. Ne? Mhm. Für diese Leute, die es nicht wissen, wir beschäftigen uns immer mit Medien zu dem Thema des Brettspiels. Das können Schallplatten sein, Bücher, Filme oder eben auch Computerspiele vielleicht mal. Vielleicht gibt es ja mal ein Computerspiel oder Xbox oder wie das heute heißt, PlayStation.
Das ist dann eher dein Ressort.
Natürlich. Ne? Mhm. Ich kann nicht zu Hause sagen, ich muss das spielen.
Genau.
Das ist für einen guten Zweck, für Forschung und Wissenschaft. Was hast du gemacht, Sandra? Was für ein Medium hast du benutzt?
Ich bin ja immer langweilig. Ich habe gelesen. Und zwar habe ich gelesen... Briefe an Poseidon habe ich gelesen.
Aha.
Von Cees Notenboom, Cees Notenboom. Dank diesem Buch weiß ich jetzt auch, dass Note Nuss heißt.
Nuss?
Ja, weiß jetzt nicht, ob das Nussbaum ist, keine Ahnung. Soweit bin ich nicht mehr beim Übersetzen gekommen. Das ist ein niederländischer Schriftsteller, der überwiegend Reiseberichte und Reiseerzählungen geschrieben hat oder schreibt, aber auch Romane und... alles andere, was es so gibt. Und von dem habe ich.
Kolportage-Reiseberichte.
Genau, Kolportage-Reiseberichte. Von dem habe ich vor Jahren schon mal Umweg nach Santiago gelesen. Das war eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela.
Die Compostela.
Und der hat vor ein paar Jahren eben Briefe an Poseidon geschrieben. Relativ dünnes Buch, 211 Seiten. Und davon sind circa 20 Seiten aber Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln. Er schreibt sozusagen Briefe an Poseidon. Und schreibt über alles, was ihm gerade so einfällt. Also er spricht viel über die griechischen Götter oder fragt auch Poseidon, was er jetzt hierzu und dazu denkt, vor allem zu seiner Vertreibung durch den christlichen Gott. Und dazwischen sind aber immer wieder Kapitel, wo er über eine Pflanze schreibt, eine Agave auf seiner Terrasse, als er lebt auf Menorca und teilweise auch in Amsterdam, glaube ich. Wo er über Stierkampf in Spanien schreibt oder über einen Stuhl, der da im Wald steht. Also so wirklich alltägliches, philosophiert im Prinzip über alles und jeden Menschen, Alter, Gegenstände. Ja, mal verspielt, mal poetisch, mal ist es tiefsinnig und ernst. Zum Beispiel, schreibt er ein Kapitel über, wenn ein Wal stirbt, was dann passiert. Dann ist er tot, aber dann sinkt er zum Meeresgrund und ist Lebensgrundlage für ganz viel anderes Getier. War schön zu lesen. Ist jetzt also, wie gesagt, einfach eine Aneinanderreihung im Prinzip von Briefen oder von Gedanken. Aber ich finde, der Autor ist wirklich tiefsinnig und hat Spaß gemacht zu lesen. War aber auch anstrengend.
Das wollte ich gerade fragen.
Schwierig ist es nicht, aber man muss schon bei der Sache bleiben, sag ich mal.
Also kann man nicht einfach mal eben so abends zwei Seiten lesen, das geht nicht.
Ja, im Endeffekt kann man einen Brief, hat immer so 2-3 Seiten, kann man auch einen Brief lesen und dann wieder zur Seite legen. Das geht schon. Das ist im Prinzip wie eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten. Interessant ist, dass er tatsächlich hinten zu jedem Kapitel noch Anmerkungen geschrieben hat, wo drin stand, warum er jetzt auf dieses Kapitel kam oder wo er sich da Informationen hergeholt hat. Mal war es ein Zeitungsartikel, mal war es ein Fernsehbericht. Das war schon interessant. Und was mich wirklich beeindruckt hat, der hat ein enormes Wissen, also... gerade was Mythologie angeht, aber auch was Geschichte angeht, was er da alles mit rein flechtet, ist schon bewundernswert.
Mhm. Ja. Nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall gut. Lesenswert.
Doch, ist auf jeden Fall ein Tipp für alle, die gerne Reiseberichte lesen. Wobei es ist eigentlich kein Reisebericht, es ist wie gesagt mehr so ein Tagebuch. Kurzgeschichten aneinanderreihen. Ja. Und du hast einen Kolportage-Roman gelesen?
Ja, sowas
endlich
von.
Endlich mal.
Das ist... Straßenfeger-Literatur vom Feinsten. Nein, ich habe mir gesagt, ich trumpfe jetzt mal richtig auf und werde mich jetzt in die Weltliteratur stürzen und ich bin über mein eigenes Bein gestolpert. Also ich habe einen Roman aus dem Jahr 1851 gelesen.
Bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt.
Von Herman Melville mit dem schönen Namen Moby Dick.
Oh, schön.
Und zwar habe ich die Übersetzung von Alice und Hans Seifert gelesen, erschien im Inselverlag und worüber ich dann gestolpert bin, ist, dass das Buch 800 Seiten hat.
Ja, das hätte ich dir vorher also, sagen können.
Ja, ich bin eine Literaturbanause. Aber ich habe mich dadurch gequält. Also, näher gequält ist eigentlich nicht. Also, es ist schon spannend gewesen, aber dazu komme ich gleich noch. Ja, aber 800 Seiten ist schon für mich viel. Sehr, sehr viel.
Ja.
Also, ich, für die, die es nicht wissen, worum es geht. Die Hauptperson ist der Matrose Ismail und der schreibt, ist aus der Ich-Perspektive das, dieses Buch quasi, und der heuert auf einem Walfangschiff an, der Pequod. Er selbst ist nämlich irgendwie dem Leben an Land irgendwie überdrüssig, er findet das langweilig und ab und zu macht er dann so Schiffsreisen. Der war auch schon mal auf einem Handelsschiff unterwegs und jetzt will er halt auch so einen Walfänger anheuern. Der, von Nantucket aus bricht er dann auf diese mehrjährige Reise auf und vorher lernt er noch so einen ehemaligen oder wahrscheinlichen ehemaligen Kannibalen Queequeg kennen und die heuern dann gemeinsam auf dem Schiff an und dann entwickelt sich so eine Freundschaft zwischen den beiden. Und da gibt es dann auch diesen berühmten Kapitän Ahab und der hat bei der Jagd auf den weißen Pottwal Moby Dick ein Bein verloren in einer, also einer vorigen Episode, irgendwie eine Walfang-Episode, wo die mal unterwegs waren. Und der schwört dann die Mannschaft erneut auf die Jagd nach Moby Dick ein. Und da ist auch diese berühmte Szene, wo halt diese Münze an den Mast schlägt quasi und die demjenigen verspricht, der Moby Dick zuerst sichtet. Was dann auf der Fahrt alles passiert und wie diese Jagd endet, das muss man aber selber herausfinden, weil das lohnt sich wirklich zu lesen. Ob das Buch jetzt sehr, sehr gut ist, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also das Buch ist keine reine Geschichte über die Jagd auf diesen Wal, weil diese Abschnitte finde ich total spannend, aber das braucht echt ein paar hundert Seiten, bis das mal richtig Fahrt aufnimmt. Und da immer wieder wird das unterbrochen durch Schilderungen und ausufernden Beschreibungen. Mal gibt es dann eine Auflistung und systematische Beschreibung von Walen an sich. Da werden dann alle damals bekannten Wale aufgelistet, wie die aussehen und sowas. Oder eben da wird der Beruf des Harpuniers ausufernd beschrieben und was der an Bord eines Walfängers macht. Und dann kommen noch philosophische und religiöse Exkurse dazu. Ja, also nennen mich Literaturbanause, aber das war für mich den einfachen Leser wie mich schon ziemlich störend, muss ich sagen. Das ist dann immer so total unterbrochen. Man ist dann raus aus der Geschichte und da geht es dann weiter. Ne? Dazu kommt dann diese Sprache, ne, der damaligen Zeit. Mhm. Also viele von den Sätzen sind so dermaßen verschachtelt und mit Bildern vollgestopft, dass ich da, oder die sind dann auch fast mal so eine halbe Seite lang. Ich musste einige Sätze einfach mehrfach lesen, um die zu verstehen. Das ist auch für mich jetzt nicht so, konnte ich nicht abends mal eben bei noch lesen. Das hat nicht funktioniert. Ne? Aber ich konnte mich nicht trennen, mhm. ne? Weil das ist wirklich spannend geschrieben. Also für mich vor allem die Teile, wo es halt um die Reise geht und bis zur letzten Seiten. Ne? Und ich habe die Exkurse wirklich trotzdem einfach verschlungen, weil ich schnell wissen wollte, wie es mit der Geschichte weitergeht. Und ich sag mal so, die Geschichte ist spannend geschrieben und wenn man jetzt keine Probleme damit hat, mal diese Durststrecken zu überwinden, dann ist Moby Dick wirklich ein toller Roman, glaube ich. Ich habe es nicht bereut, das gelesen zu haben.
Oh, das ist aber schön. Aber gut, wenn du dich durch 800 Seiten durchliest, dann muss es dir ja auch gefallen haben.
Definitiv.
Weil sonst hört man, glaube ich, früher auf.
Ja, naja, also das, ich hatte tatsächlicherweise, als diese Auflistung von den Walen anfing und diese systematische Beschreibung, da dachte ich, nee, das machst du nicht, das geht nicht. Jetzt, dachte ich, komm, dann wurde es dann doch nochmal spannend und dann ging das richtig, dann war es richtig schön. Und ich habe, dieser Herman Melville, was ich nicht gewusst habe, der war tatsächlicherweise selber mal auf einem Walfänger. Mhm. Und aber also Jahre bevor er das Buch geschrieben hat und der ist aber nur ein Jahr auf dem Walfänger gewesen oder knapp ein Jahr und ist dann bei der ersten Zwischenstation von Bord gegangen, weil er gesagt hat, die Zustände auf den Schiffen und wie die mit den Walen umgehen und so quasi, wie die fangen, das ist unzumutbar und deswegen hat er diese Reise tatsächlicherweise abgebrochen.
Ah ja, wusste ich auch nicht, interessant. Mhm. Ich habe das vor bestimmt 20 Jahren gelesen und ich muss sagen, so wirklich erinnern kann ich mich nicht mehr, aber mir hat es damals auf jeden Fall auch gut gefallen. Mhm.
Doch, das kann man lesen. Wenn man 800 Seiten lesen kann, dann kann man das machen, was Schönes.
Du hättest ja auch den Film anschauen können, ne? Also ich bin stolz auf dich. Du hast gelesen.
Gibt's viele Filme. Ich habe mir aber auch noch einen Film angeguckt zum Thema.
Oh, und der wäre?
Der Weiße Hai Teil 3.
Da gibt es drei Teile?
Ja, gibt es glaube ich sogar vier, ich weiß nicht genau, aber der dritte Teil ist ja einer der schlechtesten überhaupt. Aber jedes Mal, wenn ich einer Water Cities spiele, kommt mir dieser Gedanke, oder ist mir das wieder eingefallen, dass im Weißen Hai Teil 3, da geht es um so einen Unterwasservergnügungspark irgendwie. Mhm. Und diese einzelnen Abschnitte sind auch mit Tunneln verbunden.
Ah.
Der Film ist natürlich totaler Quatsch, ne? Aber ich mag diese Weiße Hai-Reihe. Der Weiße Hai Teil 1 ist ja, glaube ich, der Regisseur war ja da Steven Spielberg und die anderen ja nicht mehr. Und das merkt man ja auch den qualitativen Absturz, will ich jetzt mal nennen. Aber der Weiße Hai, das sind so Filme, die gucke ich, wenn man irgendwie jetzt zum Beispiel an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, Weihnachten mit Carmen Nebel ist zu Ende, hat man geguckt und man hat noch Bock, alle anderen schlafen und man hat noch Lust, irgendwas anders zu gucken, dann kann man den Weißen Hai gucken danach tatsächlicherweise.
Ja, und dann kann man nicht mehr schlafen.
Ach ja, so schlimm ist das nicht, glaube ich.
Ja. Ich kann nur Filme gucken, die ab 6 freigegeben sind.
Also zum Beispiel Weihnachten mit Carmen Nebel ist auch was für dich.
Mm, das geht auch. Also nur wegen der Altersfreigabe.
Ich finde Weihnachten mit Carmen Nebel gruseliger als im Weißen Hai, muss ich sagen.
Och, ich könnte zumindest wahrscheinlich relativ schnell schlafen.
Siehst du. Ja, da schlafe ich sofort.
Eben.
Aber wenn man sich mit Unterwasserstätten auseinandersetzen will, dann kann man auf jeden Fall der Weiße Hai Teil 3 gucken. Das Spiel basiert auf dem Teil. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich gehe einfach wieder in den Weltraum. Das passt dann schon.
Ja, mit den Drombuschs.
Mit den Drombuschs, genau. Aber apropos Weltraum. Ja. Wir hatten ja letztes Mal unsere Hörer gefragt, was denn der Hörer? Unterschied zwischen die zwei, die wir noch haben, zwischen Science Fiction und Fantasy ist. Und es hat sich tatsächlich der Dirk erbarmt und hat uns eine Antwort geschickt, die ich natürlich jetzt im Moment nicht finde. Unvorbereitet, wie ich bin, beziehungsweise die sich wieder verloren hat. Doch jetzt.
Doch Dirk.
Science Fiction beschreibt ein Universum, das auf unseren Naturgesetzen basiert. Fantasy basiert auf Magie oder Pseudowissenschaften. Das wurde aber dann auch gleich wieder widerlegt, sodass ich denke, ja, ist eigentlich ja auch egal, ob Fantasy oder Science Fiction. Ich würde im Nachhinein meine Mars-Chroniken dann aber doch eher als Science Fiction bezeichnen, denn als Fantasy.
Was habe ich denn letztes Mal nochmal gelesen?
Du hast
Ich weiß es nicht mehr. Alles weg.
Was hast du gelesen? Du hast Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus oder so irgendwas gelesen.
Ja, das ist so ein Sachbuch gewesen. Das ist eher...
Das war weder Fantasy noch Science Fiction.
Das ist Scientology gewesen oder genau. Science Fantasy eher.
So irgendwas, genau.
Naja, dann haben wir das auch geklärt.
Dann haben wir das auch geklärt, genau.
Auch diese Frage. Wir haben schon wieder eine neue Frage gestellt für unsere Hörer.
Ja. Schauen wir mal, ob wir die auch beantwortet bekommen.
Ich wüsste auch nicht, warum nur wir immer arbeiten sollen. Ne? Das müsst ihr auch ganz klar sagen.
So ein bisschen Gleichberechtigung muss schon sein, da hast du recht.
Das stimmt. Gut.
Gut. Dann
so.
Sind wir fast wieder durch.
Drauf. Fast.
Ja, oder? Sind wir durch?
Was ist denn noch?
Ich wollte mich noch bedanken, dass so viele Leute an unserem spontan angesetzten Adventskalender mitgewirkt haben. Wir hatten viel Spaß an den Antworten und ich habe ganz viele neue Spiele dadurch kennengelernt, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, dazu muss ich natürlich auch noch was sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich dazu wirklich nichts beigetragen habe. Das hat die Sandra ganz, ganz alleine gestemmt. Ja, auch wenn sie sich hinter dem Doppelbrett verstecken mag, weil sie sich das Ruhm es nicht würdig fühlt, das hat sie wirklich ganz, ganz alleine gemacht und ich fand das Rätsel, ich durfte nämlich auch mit Rätseln immer einen Tag vorher und fand das ganz, ganz große Klasse. Vielen, vielen Dank nochmal, Sandra. Ja,
das solltest du doch nicht verraten. Ich wollte doch nicht allein verantwortlich sein für diese schwierigen Rätsel. Diese
Last du den
hättest du ruhig mit mir teilen können.
Im Leben nicht, da bin ich feige.
Merk's schon.
Nein, das hast du wirklich klasse gemacht. Also ich fand's absolut Hammer.
Ich danke dir. Mir hat es auf jeden Super. Fall Spaß gemacht.
Definitiv.
Ja. Aber jetzt sind wir dann, glaube ich, wirklich durch.
Jetzt reicht's aber auch wirklich
jetzt
schon
reicht's.
Wieder. Ne?
Genau. Dann ja. verabschieden Machen wir, wir uns für heute und freuen uns auf die nächste Folge.
Wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Wir können es kaum erwarten.
Ich freue mich immer auf die nächste Folge.
Ja. Ja, ich find's auch. Ich find's auch klasse. Ich muss weg.
Okay, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Drauf. Okay, bis dann. Tschüss.
Mach's gut. Ciao. Thank you.